Mirko, was macht aus einer Nacht eine wirklich gute Nacht?
Oh, okay. Tja, kommt drauf an. Es gibt natürlich die aufregenden Nächte, die so bis ins Morgengrauen dauern. Und dann gibt es aber auch so heimliche Nächte, in denen man sich so ganz eingehüllt und verpackt fühlt und vielleicht noch einen Spaziergang draußen macht, in die Fenster reinguckt oder zu Hause eingemummelt in der Decke einen Film schaut. Ich muss gestehen, ich hatte als Jugendlicher die Angewohnheit, immer zu Fernsehen einzuschlafen oder zu filmen und dann auch immer so eine komische Auswahl an Filmen, immer so, weiß ich nicht, irgendwelche Serial Killer Movies oder wenn Navy CIS im Fernsehen lief, das habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt, um einzuschlafen. Criminal Intent, diese ganzen Privatfernsehen, Krimiserien, das waren für mich, also das hat mich schon immer in eine gute Nacht begleitet. Aber ich erinnere mich natürlich auch an die ein oder andere Party, die die Nacht einfach komplett aufgefressen hat. Ja, das war auch gut. Was ist für dich eine gute Nacht?
Ich habe darüber nachgedacht, was für mich eine gute Nacht ausmacht, und es ist die Stille. Das ist irgendwie ein wichtiges Element für mich. Ich komme jetzt nicht aus Köln, du kommst auch nicht aus Leipzig, und vielleicht geht es dir auch so. Für mich ist eine super prägende Erinnerung in meiner Teenie-Zeit, wie die Stadt und die Straßen komplett leer waren nachts, und wie überall komplett Ruhe eingekehrt ist. Und ich mag dieses Gefühl, was das einem gibt, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt vielleicht gerade zu Hause und sitze hier noch alleine am PC oder vorm Fernseher, aber ich bin irgendwie gerade die letzte Person, die hier gerade noch wach ist. So fühlt sich das ja manchmal an. Genauso wie wenn man irgendwie nachts die Straße lang geht und alles ist wirklich wie ausgestorben. Und das habe ich irgendwie immer, weiß ich nicht, da hatte ich immer das Gefühl, dass es so ein Raum ist, den ich jetzt einnehmen kann und den ich jetzt irgendwie gestalten kann. Und dass die Nacht irgendwie ganz mir gehört. Und natürlich der Musik, mit der ich sie dann gefüllt habe. Die Welt ist verstummt und ist zur Ruhe gekommen. Die ganze Welt? Nein, zwei unbeugsame Podcastende hören nicht auf, dem Schlaf Widerstand zu leisten. Der Melatoninspiegel mag steigen, ja, aber so tut es auch unsere Stimmung, wenn wir in unserer heutigen Folge musikalisch durch die Dunkelheit schwärmen. Die Nacht. Das ist das Thema der heutigen Folge Rausch mit mir, Charlie Mio Marlen, und natürlich the one and only Mirko Mooshoff. Hi.
Hallo, gute Nacht.
Mirko, mir ist aufgefallen, nachts begleitet mich Musik vor allem auf Heimwegen. Gut, auf Partys oder Konzerten natürlich auch, aber ansonsten im Alltag setze ich mich seltener abends hin und höre noch ein Album durch oder so. Wie ist das bei dir?
Also diese Heimwegmusik, die einem so ein bisschen die Angst nimmt vor irgendwelchen dunklen Ecken, die kenne ich auf jeden Fall auch. Deswegen bin ich da immer auch vorsichtig, wenn ich draußen bin, was zu hören, was zu spooky ist. Das bringt mich dann schon in so eine paranoide Mut. Also es ist dann eher so ein uplifting J-Pop, den ich mir reinballer. Zu Hause höre ich aber abends schon sehr gerne Musik. Ich besitze ja auch einen Schallplattenspieler und den benutze ich nur abends, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Das fühlt sich
Aber
tagsüber irgendwie falsch an. Erst wenn die Sonne untergegangen ist, lege ich da dann so eine Platte drauf und lasse die einmal durchlaufen und setze mich mit einer warmen Milch mit Honig dann so in so einen Ohrensessel und höre mir das an oder krams ein bisschen rum, räume auf. Ja, also irgendwie Schallplatten, das ist was für mich, das funktioniert nur nachts.
Das kann ich verstehen. Schallplatte hat irgendwie auch so ein Gefühl. Das Knistern der Schallplatte, das hat nochmal so was Wohliges, Warmes, Gemütliches,
Das
was da
knistert
irgendwie
einen doch in den
mitgeht.
Schlaf.
Ja, total. Es gab eine Platte, die ich sehr gerne nachts gehört habe. Aktuell habe ich aber keinen Schallplattenspieler mehr. Damit würde mein Konsum von Musik nachts total steigen. Das war In the Wee Small Hours von Frank Sinatra. Das ist auch so
Oh, oh ja,
eine
oh ja.
Das ist so eine Platte, die spielt eigentlich nur so nachts und in den Morgenstunden. Und Frank Sinatra singt über unglückliche Liebe. Es ist ganz toll. Und es knistert ganz viel. Das fand ich immer super. Ja.
Ja, da habe ich auch so, ich glaube, Before Midnight heißt diese Platte, ist von Ella Fitzgerald, wenn ich mich nicht vertue. Die höre ich dann auch immer. Oder so traurige Liebeslieder, die kann man, du weißt, die höre ich sowieso gerne, aber die kann man auch sehr gut nachts hören.
Hast du uns denn als ersten Track heute auch ein trauriges Liebeslied mitgebracht? Oder womit überraschst du uns?
Nicht direkt, aber über 10 Ecken vielleicht schon, aber nee, eigentlich nicht, wenn ich
Okay.
ehrlich bin. Bevor ich dir das aber verrate, musst du unseren Zuhörenden noch verraten, wie man diesen Podcast am besten hört.
Es wird auch langsam zum Running Gag, dass ich das
Es wird so
jedes Mal
Running Gag, dass du es
vergesse.
vergisst und dass ich dich dran
Dran
erinnere.
erinnern, ja. Wenn ihr uns gerade auf Podcast-Plattformen eures Vertrauens hört, dann könnt ihr in die Shownotes gehen. Da gibt es viele Links zu alten Folgen, aber auch zur aktuellen Folge und dessen Playlists. Auf allen möglichen Musik-Streaming-Plattformen eures Vertrauens könnt ihr Playlists finden, wo die ganze Musik zur heutigen Folge drinne ist. Auf Spotify sind sogar noch die Sprechparts zwischen die Songs eingereiht. Also falls ihr uns gerade auf Spotify hört, geht einfach darauf, hört die Playlist an, da habt ihr auf jeden Fall eine bessere Experience. Bei den anderen Apps müsst ihr leider hin und her springen, da können wir das nicht ganz einweben. Und falls ihr uns gerade auf YouTube seht, denn wir sind jetzt auch auf YouTube, an alle Podcast-Hörenden, sucht gerne unseren YouTube-Channel auf, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. Da könnt ihr uns auch beim Talken zuhören. Nee, zusehen. So, wenn ihr möchtet. Und da ist in der Beschreibung auch ein Link zu einer Playlist auf YouTube, wo ihr auch alle Songs anhören könnt. Und manchmal können wir dann sogar die Szenen da einweben, über die wir reden. Oder letztes Mal, falls wir über die Anime-Intros geredet haben, konnte ich da hier und da auch mal das Anime-Intro selbst mit der Animation reinweben. Da kann man dann auch immer noch ein bisschen zuschauen. Das ist ja auch ganz schön. Genau. So, Mirko, wie sieht's aus? Erster Track. Hau mich um. Was hast du parat?
Mein erster Track ist, glaube ich, ein bisschen No-Brainer, aber es hätte sich auch einfach falsch angefühlt, den jetzt hier nicht zu spielen. Es handelt sich um die Generique aus dem Film L'Ascenseur pour l'Échafaud, Fahrstuhl zum Schafott, ein legendärer Soundtrack von niemand Geringerem als Miles Davis, der Jazzlegende, im Film von Louis Malle. Und diese Generique, die hören wir uns jetzt an.
Ein ganz interessanter Track, Mirko. Ich habe mich
Wenn
die
du so
ganze Zeit an.
diplomatisch schon anfängst, Charlie.
Nein, 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 nein. Keine Angst, ich komme hier nicht mit einem, der hat mich kalt gelassen um die Ecke, wie du es manchmal von mir schon hören musstest. Ich
Ja.
finde, dieser Track spielt in einem ganz komischen Zwischenraum. Und du hast es mal wieder geschafft, mit dieser Wahl eine Lücke meines Filmwissens offenzulegen. Ich kenne, wie hieß der Film nochmal? Oh Gott, es wird noch
Fahrstuhl
peinlicher.
zum Schafott.
Fahrstuhl zum Schafott.
Fahrstuhl
Ich
zum
war,
Schafott.
ja, ich war mir gerade unsicher, ob mit dem Fahrstuhl zum Schafott oder ob das da noch vorkommt. So, aber dann hatte ich es halbwegs richtig im Kopf. So. Ob Fahrstuhl zum Schafott, worum es da eigentlich geht, das weiß ich nicht ganz, aber für mich hat dieser Track getänzelt zwischen sowas gemütlich, gemächlichem, aber auch etwas sehr unheimlichem, bedrohlichen. Der klingt auch irgendwie gequält, aber gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass er auch in einer total erotischen Szene unterlaufen könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er eigentlich während so einem glücklichen Tanz im Hintergrund laufen könnte. Der ist so sehr vielfältig einsetzbar, würde ich denken. In so einem, also man kann nicht ganz klar den greifen. Das war irgendwie meine Wahrnehmung und das fand ich ganz spannend. Deswegen bin ich umso mehr auf den Kontext gespannt, den du ja jetzt mitgebracht hast für mich.
Tali, du hast genau die richtigen Bullet Points gerade genannt. Denn
Yes.
bevor ich zum Fahrstuhl zum Schafott, was für ein toller Titel auch, komme, muss ich sagen, ich habe diesen Track zuerst in einem anderen Film gehört, der ziemlich genau zu dem passt, was du gerade gesagt hast, nämlich in dem Film Burning. Hast du den vielleicht gesehen? Ein südkoreanischer Film, der damals irgendwie in Cannes einen ganz großen Aufschlag gemacht hat und ich glaube, immer noch 100% bei Rotten Tomatoes hält und damit einer Der und Paddington 2 und vielleicht der Pate stehen da bei 100%. Also gilt als einer der am besten bewerteten Filme aller Zeiten. Kennst du den?
Ich kenne ihn, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Das ist ja auch eine Murakami-Verfilmung, richtig?
Genau.
Ja, da kann ich leider nicht mit mehr Wissen dienen, außer diesem
Achso, achso.
Fun-Fact.
Ja.
Ja.
Ist auch ein bisschen komisch jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Damals war das so ein Riesending. Jetzt spricht eigentlich niemand mehr über Burning oder sagt, ich habe letzte Woche nochmal Burning geguckt oder so. Das war eher so ein Momentum-Ding vielleicht. Und ich muss ja auf diesen Film jetzt gar nicht so genau eingehen, aber da gibt es eine Szene, in der eine Frau barbusig vor der nordkoreanischen Grenze tanzt in einem wunderschönen Sonnenuntergang. Es ist auch eine ganz toll gefilmte Einstellung, ich glaube ein ganz langer One-Shot zu dieser Generik. Ich glaube, die läuft von vorne bis hinten komplett durch und man verliert sich so ein bisschen in diesem Bild, in dieser Musik. Und ich glaube, unsere Protagonisten sitzen dieser Szene auch gegenüber und starren da einfach bekifft so ein bisschen hin, wie die Sonne gerade auf oder untergeht. Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Und im Hintergrund wehen da diese koreanischen, südkoreanischen und nordkoreanischen Flaggen. Da habe ich diesen Track zum ersten Mal gehört und dachte, was ist das denn? Das ist ja genial. Und bin dann Jahre später erst auf Fahrstuhl zum Schafott gestoßen, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich damals schon gegoogelt, wo es eigentlich herkommt. Und Fahrstuhl zum Schafott ist einer dieser Stressfilme, die ich ja so liebe. Hat auch was sehr Hitchcockhaftes. Es geht um Julien Tavernier, der zusammen mit seiner Affäre deren Mann umbringen möchte und es aber als Suizid tarnen möchte. Dann geht aber so ein bisschen was schief bei diesem Mord. Er vergisst da irgendwie das Seil vom Balkon abzumachen, geht dann nochmal zurück in das Gebäude und bleibt im Fahrstuhl stecken. Was für ein Pech. Und gleichzeitig wird draußen noch sein Auto geklaut. Wir verfolgen dann so zwei Parallelstränge, wie Julien noch weiterhin in diesem Fahrstuhl halt die ganze Nacht abhängt und versucht da wieder rauszukommen. Und auf der anderen Seite, wie diese zwei jungen Menschen mit seinem Auto, nachdem jetzt auch gesucht wird, durch die Gegend fahren. Und es ist eine wunderschöne Verstrickung von Unglück und gleichzeitig ein ganz toll, ja, eben nachtschwärmerischer Film, denn Juliens Affäre wartet auch auf ihn und irgendwie kommt er nicht und sie macht sich Gedanken und läuft da irgendwie durch die Straßen von Paris. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen und eigentlich, so wie du es auch gerade sagtest, das Unheilvolle, das Erotische, das Nachtschwärmerische, es ist alles drin, es ist alles in diesem Film. Ja, Fahrstuhl zum Schafott dauert auch nur 88 Minuten, hat sich richtig gut gehalten und dieser Soundtrack ist eigentlich ein bisschen berühmter als der Film selbst vielleicht, oder überstrahlt ihn ein bisschen, weil er eben von Miles Davis stammt und auf eine ganz besondere Art und Weise entstanden ist. Er ist nämlich komplett improvisiert. Es liefen
Ach,
auf
okay.
einem Bildschirm oder auf einer Leinwand liefen die Filmszenen und Miles Davis hat mit seinen Musikern dazu improvisiert. Und die Aufnahme dieses kompletten Soundtracks hat gerade mal 4 Stunden gedauert und daraus entstand einer der ikonischsten Jazz-Soundtracks oder Film-Soundtracks im Allgemeinen aller Zeiten und auch ein Meilenstein des modalen Jazz. Das habe ich vorhin noch mal recherchiert. Ich kenne mich aber leider dann mit Jazz so gern ich ihn auch höre, so schlecht aus, dass ich kaum erklären kann, was modaler Jazz bedeutet. Nur, dass er in einer Abgrenzung zum Bebop-Jazz keine crazy Fingerübungen und die Klaviatur rauf und runter bietet, sondern eher etwas entspannter, etwas träger, ja, und auch improvisierter gespielt wird, aber auch durch Dissonanzen Spannungen erzeugt. So viel kann ich, glaube ich, sagen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja, das ist die Generik.
Ja, mega. Mega schön. Ich habe jetzt 88 Minuten geht der Film nur. Das wirkt irgendwie, das ist ein Titel, den man schon so oft gehört hat und der in meinem Kopf immer wirkt, als wäre das so ein 2,5 Stunden Meisterwerk von vor ein paar Jahrzehnten oder so, wo man nochmal richtig Sitzfleisch braucht. Aber
Nein,
da habe
gar
ich.
nicht.
Ja, aber 88 Minuten nachtschwärmerischer Stress. Das klingt eigentlich richtig, richtig toll. Und dass der Soundtrack
Also ich glaube auch,
improvisiert.
dass Filme wie Marty Supreme oder Good Time oder so eindeutig auf Fahrstuhl zum Schafott zurückgehen.
Dann habe ich auf jeden Fall jetzt noch mal mehr Lust, den zu sehen. Und dass es improvisiert ist, finde ich ganz spannend. Aber das hat mich auch gerade in meine Erinnerungen ein bisschen zurückgeworfen, weil ich während meines Studiums tatsächlich öfter mal, weil in meinem Studium auch ein paar Jazz-musizierende Menschen dabei waren. Es gab bei uns in so einer Bar irgendwie jeden Sonntag, meine ich, gab es so Jazz-Sessions, wo mehrere JazzmusikerInnen zusammengekommen sind und einfach improvisiert haben. Und es klang immer ganz, ganz toll. Und man saß dann in der Bar und war total fasziniert davon, wie, was für schöne Sachen da improvisiert werden und einfach so aus dem Nichts gespielt werden. Und der Track hätte da auch in der Bar laufen können, irgendwie, von denen gespielt werden können. Den Vibe hatte das für mich. Das war ganz schön, da gerade dran erinnert zu werden, auf jeden Fall.
Das ist auch ein Skill, für den würde ich töten, glaube ich. Wenn ich musikalisch improvisieren könnte, das wäre schon ein Traum. Aber
Ja.
passt auch irgendwie, finde ich, zu dem Schwärmerischen und zu so einem Nachtspaziergang. Da weiß man ja auch nicht genau, wohin man geht. Man geht erstmal so vor die Tür und dann trägt es einen doch einfach irgendwo hin. Und ich finde,
Ja.
dieses Dudelige klingt dann zu abwertend, aber dieses Mäandernde, Suchende, das finde ich, überträgt sich in diesem Score auch total. Und deswegen ist das auch ein ganz toller Spaziergangstrack, finde ich. Nachtspaziergangstrack.
Ja, man weiß selber noch nicht ganz, wohin einen die Nacht führt. Und der Track lässt einem alle Wege offen, sozusagen. Egal in welche Richtung man abdriftet, er wird einen begleiten.
Und eine Sache möchte ich noch sagen, bevor du jetzt zu deinem nächsten Nachttrack überleitest. Du hast in unserer David Lynch-Folge, die ich in diesem Kontext auch nochmal empfehle, weil ich glaube, da sind auch richtig viele gute Nachttracks drin, vielleicht sogar fast alle, hast du zu dem Sycamore Trees-Track gesagt, das fühlt sich an, wie man ist zu Gast auf seiner eigenen Beerdigung. Und das ist was, was ich in diesem Track hier auch total spüre. Vielleicht auch, weil ich es aus dem Kontext des Films weiß. Aber ich finde, diese ganz tiefen Klavierakkorde, die immer so angeschlagen werden, das klingt immer wie, man steigt hoch zum Galgen oder zum Schafott in diesem Fall.
Ja, ich hatte auch direkt, weil die Folge ja jetzt auch nicht so lange her ist, direkt kurze Twin Peaks Flashback, weil das halt auch, der Track hätte halt auch easy bei Twin Peaks vorkommen können.
Ja, safe.
Aber dann dachte ich mir auch so, okay, ich will es nicht nochmal rausholen irgendwie. Aber da hast du richtig schön den Bogen geschlagen. Und ich werde jetzt auch einen Bogen schlagen, Mirko. Und zwar zu meinem nächsten Track. Der kommt tatsächlich auch aus einem französischen Film. Wir machen, glaube ich, heute mehrere Abstecher nach Frankreich. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Aussprache französischer Titel, an der ich heute mindestens zweimal scheitern werde. Und zwar ist der Track aus dem Film Das Porträt einer jungen Frau in Flammen auf Französisch. Und
Ah.
jetzt pass auf, La jeune fille en feu. Ist es korrekt? Du
Ja,
kannst Französisch.
das
Ja?
kann man so
Okay.
sagen.
Yes, okay, guck mal, nicht komplett blamiert. In Das Porträt einer jungen Frau in Flammen geht es um eine Liebesgeschichte zwischen Marianne, einer Malerin, und die bekommt von einer Gräfin den Auftrag, ein Porträt von ihrer Tochter Heloise anzufertigen. Dieses Porträt soll nämlich so ein bisschen die Ehe veredeln, zu der sie alsbaldig gezwungen wird mit so einem Rich Boy. Und diese Ehe. Die will Heloise natürlich nicht, deswegen weigert sie sich für dieses Bild zu posieren und deswegen soll Marianne eben dieses Bild im Geheimen malen, was heißt, sie verbringt Zeit zusammen, sie freundet sich an und im Geheimen malt sie dann immer nachts dieses Bild, bla bla bla. Es entsteht mehr als Freundschaft zwischen den beiden, es wird alles ganz toll, der Film ist so 10 out of 10, wunder, wunderschön. Und ich möchte auf eine ganz spezielle Szene hinaus, denn es ist ein unglaublich ruhiger Film. Ich glaube, die erste Stunde kommt eigentlich gar keine Musik vor und dann gibt es einen Turning Point, an dem die gemeinsam zu einem Treffen von Frauen gehen, die sich nachts so um ein Lagerfeuer am Strand versammeln. Es scheint einfach so ein kommunales Treffen von Frauen in der Umgebung zu sein, die sich zusammentun, zwischendurch und gemeinsam Zeit zu verbringen. Und die stimmen auf einmal einen Song an. Und der ist wundervoll, den hören wir jetzt. Der heißt, genau wie der Film, La Jeune Fille en Feu.
Toll, 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 toll. Ich liebe diesen Track. Ich finde etwas total Okkultes, Konspiratives auch irgendwie. Klar, irgendwie ums Feuer rumzustehen und zu tanzen und zu flüstern und dann noch auf Latein oder so. Da denkt man sofort an irgendwelche okkulten Rituale, an irgendwie Witchcraft oder so. Ich finde den aber auch total schön mit diesem Klatschrhythmus komponiert, und wenn es dann in der zweiten Hälfte plötzlich in sowas Howard Shore zum ersten Mal in Bruchtal übergeht, in dieses Elfische, dann finde ich, fällt dieser Track da total interessant auseinander, und dann wird nochmal so in den letzten 10 Sekunden so reingeflüstert. Da geht irgendwie ganz viel ab. Und wenn ich ja so an Nacht denke, dann ist das auf jeden Fall was, was hinter verschlossener Tür stattfindet oder eben draußen am Strand in der Natur, sieht man von weit weg nur dieses Licht und Schatten, die darum herumtanzen, und denkt, ah, soll ich mich nähern? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist irgendwie so ihr eigenes Ding. Ich lass sie mal. Ja, das spüre ich da, aber ich finde den auch ganz toll und beschwingend.
Ja, das hast du eigentlich richtig schön zusammengefasst. Ich kann zu diesem Witchcraft-Ding noch hinzufügen, dass visuell im Film als auch vom Song her Celine Sciamma, das ist die Regisseurin des Films, auch gesagt hat, dass es ihr sehr wichtig war, sich da so ein bisschen in die Bildwelt reinzubegeben und in diese Ästhetik, sowohl musikalisch als auch bildlich, weil sie ein bisschen diese aufgeladene Ästhetik rund um die sexistische Historie von Hexenjagd und dergleichen ein bisschen zurückführen wollte zu dem ja emanzipatorischen Ursprung, nämlich einfach Frauen, die zusammenkommen und zusammen singen und sich in irgendeiner Form ja, emanzipieren, wie ich schon gesagt habe, von der restlichen patriarchalen Gesellschaft. Und ich finde, das gelingt eigentlich ganz schön, dass es gleichzeitig diesen verwunschenen Charakter hat, aber gleichzeitig auch ein einfach total schöner Moment ist, der im Film gar nichts Gruseliges hat, meiner Meinung nach.
Nein, nein, gar nicht. Aber jetzt, wo du es nochmal erwähnst, muss ich natürlich denken an den, ich finde, sehr schlechten Film The Witch mit 2 V, geschrieben von Robert Eggers, der ja auch sich mit diesem Witchcraft-Thema auseinandersetzt und am Ende ja auch dieses Goya-Gemälde, ich glaube, der heißt Tanz der Hexen oder so, wo man in der Luft über so einem Lagerfeuer schwebend Frauen, nackte Frauen oder Hexen scheinbar tanzen sieht. Und diese Bildwelt oder dieses Bild featuret diese Szene eigentlich sehr, zeigt es aber eben als eigentlich eine Solidargemeinschaft und nicht wie dann am Ende von The Witch als tatsächlich ein Hexenzirkel oder so.
Ja, und Celine Sciamma hat tatsächlich auch die Lyrics für diesen Song geschrieben. Sie singen ja die ganze Zeit so eine Lateinphrase. Ich weiß nicht, wie gut du in Latein aufgepasst hast in deiner Schulzeit. Hattest du überhaupt Latein?
Facere non possum. Nee, ich
Ja.
hatte kein Latein. Ich würde aber raten, heißt es, ich kann nichts tun oder so. Facere heißt doch tun, non possum, nicht können. Enlighten me, please.
Also, ich hatte Latein, aber
Ah.
was das bedeutet, weiß ich auch nicht mehr. Da hast du auf jeden Fall einen
Okay.
besseren Guess als ich. Ich habe aber einen Abschnitt aus einem Interview gefunden, in dem Celine Sciamma gesagt hat, dass das sowas meint wie They come fly, was irgendwie nicht so viel Sinn macht, aber es soll so eine Kurzform sein von einem Satz von Nietzsche, der wohl mal gesagt hat, the higher we soar, the smaller we appear to those who cannot fly. Und daran ist das Ganze angelehnt. Und das macht natürlich im ganzen Kontext des Films, auch eben auf dieser emanzipatorischen Ebene und gleichzeitig dahingehend, dass es im ganzen Film ein bisschen um den Female Gaze geht und um die Selbstermächtigung und um das um all die Bilder, die in der patriarchalen Historie und Geschichtsschreibung vielleicht auch irgendwie untergehen und wie die gemalt werden. Da gibt es einfach viele Ebenen in dem Film. Da passt das natürlich fantastisch zu. Genau. Und
Charlie, das ist
gleichzeitig.
heute eine Sendung der Hochkultur. Ich bin komplett amazed. Wir haben irgendwie Latein, wir haben Nietzsche, wir haben Miles Davis. Also bisher würde ich sagen, es ist auf jeden Fall unsere arte-mediathekigste Sendung, die wir gemacht haben.
Ja, aber ey, wir lieben die Arte Mediathek. Da lässt sich doch gar nichts
So,
gegen
ja, tue ich
einwenden, würde ich
wirklich.
sagen. Ja.
Nee.
Ja, und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, wie ich den Track höre und einfach so auf dem Weg zu so einer Party bin und sich alles so richtig magisch anfühlt. Ich glaube, dieser Track ist vielseitig in Playlisten einsetzbar und ja, hat was total. Ist gleichzeitig auch, kann auch ein kleines bisschen. Er klingt jetzt nicht unbedingt glücklich, der Track. Er klingt beschwörend in irgendeiner Hinsicht und man weiß nicht ganz, was beschwört wird. Aber wenn man selber weiß, was man mit dem Track beschwören will, ich glaube, dann ist geil.
Ja, verstehe ich. Also ich finde es schon erhebend, würde ich sagen.
Ja.
Und gerade auch, wo du gerade nochmal Fliegen genannt hast, so wie sich ja das auch melodisch dann in die Höhe schraubt und man diesen Satz immer nochmal so eine Halbtonstufe höher hört, ich finde, das gibt schon einem das Gefühl, so ein bisschen über den Boden zu schweben im Fortlauf des Tracks.
Ja, ich muss auch gerade an deinen Track aus Death Stranding denken, aus der Best of 2026-Folge, der auch was total Erhebendes, Monumentales hatte. So ein bisschen, man schwebt über die Landschaften, der auch ein bisschen bedrohlich wirken kann, aber gleichzeitig auch so friedlich opulent. Ja.
Es sind die
Ja.
Chöre, ne? Chöre,
Es sind
Chöre. Es sind einfach
Chöre.
Chöre.
Und der Track ist, glaube ich, auch unser erster A-cappella-Track, den wir je in der Folge haben. Von daher Premiere
Ja.
bei Rausch. Ja. Apropos Premiere bei Rausch. Sorry, du wolltest noch was hinzufügen?
Nee, oder wolltest du jetzt überleiten?
Ich wollte jetzt überleiten zu deinem nächsten Track.
Apropos Premiere. Ja, auch der nächste Track ist eine Premiere bei Rausch.
Ja.
Und er enthält auch Chöre. Deswegen ist es die perfekte Überleitung. Und zwar ist es ein Film, der auch größtenteils bei Nacht spielt. Es ist mal wieder, und ich glaube, dafür mache ich noch eine zweite Kasse auf, neben der Banger-Kasse. Es ist mal wieder ein Film, der zu erwachsen ist für Kinder, aber zu kindlich für Erwachsene. Also genau mein Ding. Es handelt sich um den Film, und du kennst ihn sicherlich, Coraline von Henry Selick.
Ach, natürlich.
Den habe ich damals mit meiner kleinen Schwester, Grüße gehen raus an Mara, im Kino gesehen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir nur zu zweit im Kino waren. Der war auch aus irgendwelchen Gründen ab 6 Jahren freigegeben, obwohl die sich da irgendwie Knöpfe auf die Augen nähen. Und das war auf jeden Fall irgendwie ganz toll, weil ich mich gefühlt habe, ich bin 5 Jahre älter, wie ein wie die Erziehungsperson in dem Moment. Die dann immer so in entsprechenden Momenten die Augen zuhalten musste oder trösten musste oder so. Und der Film ist auch wirklich einfach eerie. Ich würde sagen, wir gehen erstmal einfach in diesen Track rein. Es ist nämlich der Opening Credit Track. Er heißt Dreaming von Bruno Coulet. Und wir sehen während dieses Tracks, wie eine Puppe, nämlich die Coraline-Puppe, von gruseligen Spinnenhänden gefertigt wird. Eine ganz tolle Sequenz und auch ein ganz toller Track. Viel Spaß mit Dreaming.
Dieser Track könnte, glaube ich, ein richtig schöner, träumerischer Track sein, wenn man das nur instrumental hört. Wobei es vielleicht da auch kleine Momente gibt, die einen so ein bisschen rausreißen. Aber diese Chöre und vor allem diese Gesangs-Main-Vocal-Stimme, die da irgendwie noch reinkommt, die machen das Ganze super unangenehm. Und dann möchte man zu diesem Track nicht mehr schöne Träume haben, denn man glaubt nicht, dass die so schön sind. Also das ist so gleichzeitig sehr schön und es kommt dann aber mit was zusammen, was das Ganze so super off macht. Super eerie, hast du eben schon gesagt. Die beiden Ebenen treffen da irgendwie aufeinander für mich.
Ja, ich finde, das trifft auch total den Mut des Films. Ich weiß nicht, wie gut du dich noch an Coraline erinnerst oder wann du ihn das letzte Mal gesehen hast.
Ja, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, weil Grüße an Lars. Mein Freund ist tatsächlich auch riesiger Fan von Coraline. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, konnte ich dazu irgendwie gar keinen Zugang finden. Ich glaube, ich habe den einfach ein bisschen zu spät gesehen und nicht in dieser Zeit, wo der so ein bisschen zu gruselig ist für einen als Kind. Aber als ich den das letzte Mal gesehen habe, hatte ich daran riesigen Spaß tatsächlich. Da habe ich den auch wieder doch noch irgendwie richtig gut für mich entdecken können.
Ah, schön. Ja, also bei Coraline geht es ja darum, dass Coraline in dieses neue Haus zieht mit ihren Eltern und dann dort einen Tunnel entdeckt, der sie in eine andere Parallelwelt führt, die irgendwie einfach ein bisschen cooler ist. Da ist immer Nacht, das Haus ist irgendwie viel toller, es gibt immer was Leckeres zu essen und ihre Eltern interessieren sich für sie im Gegensatz zur echten Welt, wo sie irgendwie immer ein bisschen busy sind. Aber diese andere Welt kommt mit einem Preis, nämlich Coraline soll sich Knöpfe auf die Augen nähen und quasi zur Puppe der Mutter, der anderen Mutter werden. Das heißt, dieser Film hat irgendwie auch was ganz Verführerisches in dem Sinn, dass dieser Tunnel Coraline in diese andere schöne Welt lockt, mit all seinen Verlockungen. Ja, sie aber am Ende einfach nur besitzen möchte. Und ich finde, dieses Lockende, das hat dieser Track hier auch, denn diese Puppe, die dort im Intro gebastelt wird, ist eigentlich der Lockvogel für Coraline, in diesen Tunnel zu steigen. Und wenn dann diese Stimme, die du gerade erwähnt hast, immer so in den
Was
Song
singt die
reinhaucht,
noch
dann
mal
hat das
Dreaming,
natürlich.
ne?
Ja, also Dreaming kommt drin vor, aber der komplette Text ist gibberish, also da gibt es überhaupt gar keine Bedeutung. Es klingt so ein bisschen französisch. Bruno Collet ist ja auch Franzose, aber das ergibt alles gar keinen Sinn. Englisch ist auch noch ein bisschen mit drin. Ja, aber ich finde das gerade, dass man die ganze Zeit, während man hört, so versucht irgendwie zu entschlüsseln, was da gesagt wird, macht es auch noch ein bisschen eeriger. Man kann diese Sprache auch gar nicht so gut zuordnen. Genau, also dieser Track hat irgendwie auch was Sirenenhaftes so und aber auch was von einem Schlaflied, gerade dann eben auch mit Dreaming als Thema und als Titel. Also es ist so, jetzt zum Thema Nacht, ich würde jetzt nicht unbedingt zu dem Track einschlafen, weil ich dann schon Angst hätte, dass es mich in so komische, ich weiß nicht, in komische Träume begleitet.
Ja, das kann ich total verstehen. Ich glaube, ich würde ihn auch nicht gern bei einem Nachtspaziergang hören wollen, weil ich ihn dann doch auch dafür zu creepy fände. Aber wenn man so wach ist und noch fit genug, sich bewusst mit Musik auseinanderzusetzen, ich glaube, dann ist das trotzdem eine gute Wahl und ein guter Track. Er ist halt einfach zu unangenehm in einem gewissen Maß. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich übertreibe auch damit, weil er ist ja immer noch angenehm zu hören. Aber er ist so von der Stimmung, wenn man sowieso gerade nachts irgendwie, nachts ist man ja oft nochmal emotional ein bisschen aufgeladener, habe ich das Gefühl. Man nimmt alles nochmal so ein bisschen extremer wahr. Ich glaube, wenn du den dann in einem sensiblen Moment hörst, dann hittet der vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, hätte ich nicht so Lust drauf. Da würde ich lieber Frank Sinatra nochmal anmachen. Aber nichtsdestotrotz ist der Track super toll. Also das ist gar nicht, das ist eigentlich nur ein Lob für den Track, weil er so gut funktioniert. Ja.
Es gibt auch dieses Gefühl, man schläft ein zur Musik, ich weiß nicht, ob du das machst, und dann wacht man aber nochmal so auf, so 1,5 Stunden später, und es läuft gerade so ein Track und der ist einem dann aber so ganz unheimlich und dann möchte man ganz schnell die Kopfhörer rausnehmen und Stille haben. Ja, also so ein Track wäre das, ja. Und zu Bruno Collet kann ich kurz noch sagen, bestimmt bist du auch in der Schule gequält worden mit. Nee, es ist ja eigentlich schon schön, die Kinder des Monsieur Mathieu, a.k.a. Le Choriste. Was ja auch zuletzt dann nochmal im Techno-Remix seinen Weg zurück in die Gegenwart fand. Das war einer der seltsamsten Sauna-Musikaufgüsse, die ich auf jeden Fall erlebt habe.
Nein.
Und doch, doch, ja, das war maximal unentspannt.
Aber was? Och
Und
Gott, okay.
dieser Soundtrack ist ebenfalls von Bruno Coulet, also kein Unbekannter im Soundtrack-Game.
Ja, schön, dass er, nachdem er uns so gequält hat, sich wenigstens noch mal ein bisschen. Also dann, ich kann ihm Le Choriste dann verzeihen, wenn er noch
Ja,
diesen tollen
ja.
Soundtrack gemacht hat. Ja,
Was
vielleicht.
erforsche mal.
Ja, das habe ich auch. Ich habe eben gesagt, ich kann kein Französisch. Ich hatte Französischunterricht, aber ich habe immer abgeschrieben, muss ich gestehen, und so die ganze Zeit Zweien gehabt, aber nie Französisch gelernt. Ja, dementsprechend, den Song musste ich dann aber auch bei Französisch singen, weil unsere Französischlehrerin war Muttersprachlerin, total obsessed mit diesem Film und hat uns dann mit uns dann so ein, zwei Stunden gemacht, wo wir das so im Chor singen sollten. Ja.
Anyway. Oh, je, je, je. Okay. Ja. Ja. Bitte,
ja,
bringe uns etwas Aufmunternderes oder zumindest irgendwie Inspirierenderes.
Ja, ich habe also so, ich habe halt noch einen Song, der ein bisschen aufmunternd ist vielleicht, und einen Song, der noch ein bisschen düsterer ist. Und jetzt ist ein bisschen, ich habe schon das Gefühl, dass der düsterere Track jetzt besser passt. Wenn du aber
ja,
sagst,
mach, mach.
Charlie, I can't handle this anymore, dann
no,
kann ich
no, no,
auch
totally
das kurz
vorsehen.
Okay, dann hören wir jetzt einen Track aus meinem letzten französischen Film der Folge. Es ist wirklich, Folge 11 ist nicht mehr Nacht, sondern Folge 11 hat jetzt das Thema Frankreich, habe ich das Gefühl. in Frankreich ist einfach immer Nacht. Nee, es geht um einen ganz tollen Track aus dem Film Ich habe meinen Körper verloren von Jeremy Clapin.
Oh, ja.
Ja, und wir hören den Titeltrack, der genauso heißt, nur auf Französisch, ich spreche es jetzt nicht aus. Ach, wobei, doch. J'ai perdu mon corps oder irgendwie so. Ihr findet den Track hier in der Playlist. Ihr müsst euch nicht an meiner Aussprache orientieren. Von Dan Levy.
Sehr epochal, sehr verzweifelt klingt irgendwie zu stark, aber eine gewisse Unausweichlichkeit liegt in diesem Track. Ich weiß nicht mehr genau, wo er läuft im Film, aber das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, der Film mit der abgetrennten Hand, die zurück zu ihrem Besitzer finden möchte. Und ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, dass man ja auch längere Zeit denkt im Film, die Person sei tot. Und ich finde, diese Schwere steckt auch in diesem Track. Ich mag total diese Synthi-Leiter, die immer bau, 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 bau macht. Das gibt mir auch so einen schönen 80s-Nacht-Vibe. Ja, also ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen an den Film, aber ich erinnere mich noch sehr genau an die Stimmung und dass ich die Stimmung sehr dunkelblau fand. Und das passt auch zu dem Track. Es ist ein sehr dunkelblauer Track irgendwie. Wie die Nacht. Wie die Nacht.
Ja, mir geht es ganz ähnlich. Ich habe den Film gesehen und durch diesen Track und durch den Soundtrack hat der Film mich nie ganz verlassen, weil ich den wirklich ganz, ganz toll finde. Ich kann mich aber nur noch sehr schlecht an den Film erinnern und habe schon ewig vor, den mal wieder zu rewatchen. Jetzt ist es wirklich mal an der Zeit, jetzt wo wir auch hier darüber sprechen, denke ich. Aber die Stimmung dieses Tracks fasst für mich auch ganz gut die Stimmung des Films zusammen, die ich, ja, wie ich mich dabei gefühlt habe. Du hast schon gesagt, wir begleiten eine Hand dabei, die ihren Körper versucht zurückzufinden. Für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, es ist ein Animationsfilm, also es ist vielleicht ein bisschen leichtere Kost, als wenn man da jetzt wirklich eine echte Hand anguckt, dann wäre es vielleicht noch creepiger. Genau, und wir begleiten die Hand. Natürlich, es ist die Folge Frankreich durch Paris. und genau, wir erfahren dann im Laufe des Films in Flashbacks, wie es zu diesem Unfall kam und von der Person, der diese Hand gehört. Und genau, das Ganze am Ende des Films erfährt man, meine ich, wie das Ganze passiert ist. Das Ganze ist super aufgeladen. Aber ja, es bleibt vor allem diese Stimmung hängen. Und wenn ich diesen Track höre, na klar kommen irgendwie diese 80s-Anleihen hoch. Das ist auch irgendwie mit diesem Synthesizer und dieser Leiter, wie du gesagt hast, diesen Arpeggio, das ist natürlich irgendwie eine Ästhetik, das sind irgendwie Sounds, die wir schon aus so vielen Ecken heutzutage kennen, wo diese 80s-Nostalgiewellen jetzt schon 100-mal über uns rüber geschwappt sind. Aber bei dem Track funktioniert das trotzdem für mich. Ich finde, da sehe ich auch irgendwie gar nicht so eine Blade Runner-eske Cyberpunk-Ästhetik vor mir oder sonst einen Kram, sondern ich weiß nicht, ich sehe einfach irgendwie verregneten Asphalt oder so. Also es ist irgendwie, es ist Es ist, man fühlt sich so verloren und es ist so bedrohlich und man ist so allein und es ist irgendwie alles depressiv und schlimm, aber es geht irgendwie weiter und es wird getrauert. Da liegt so eine tiefe Traurigkeit in
So,
diesem Track, aber es
das ist doch
geht
mal meine Mood jetzt.
weiter. Ja.
Nicht
Und
immer deine Party-Tracks, das ist sowas, ja.
ja, und irgendwie steht man auch ganz neben sich mit diesem Track. Das ist so, ich weiß nicht, der fasst das so gut zusammen, all diese verschiedenen negativen Gefühle, aber er hört sich dann trotzdem so monumental toll an. Und du hast eben gesagt, dass du nicht mehr ganz weißt, wann der Track im Film vorkommt. Und As Far As I Know wird er auch mehrfach gespielt. Also das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben bei dem Film Dieses Theme. Als ich dir das erste Mal geguckt habe, war sofort, okay, dieses Theme muss ich jetzt hören. Ich meine, dass der ja auf jeden Fall mehrfach vorkommt. Aber der Rest des Soundtracks ist auch toll. Genau.
Eine Assoziation, die ich auch auf jeden Fall habe, ist irgendwie Regen. Ich weiß nicht, ob es regnet im Film, aber es ist ein Regentrack. Vielleicht wegen dem.
Total.
Da, 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 da. Nee, da, 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 da. Das geht ja aufwärts, nicht abwärts. Egal, irgendwie muss ich an Regen denken. I can't say why.
Ja, aber es ist auch nicht Sturm. Es ist Regen.
Nee, 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 nee. Nieselig. Es ist nieselig, ja.
Ja, total. Ja, es ist
Ja,
schwierig, da
schön.
genauer drüber zu reden. Es ist so wieder so ein Track, der so einen ganz komischen Zwischenraum bespielt, der ganz viel emotional zusammenfasst, finde ich.
Ja, da möchte ich doch Roger Willemsen zitieren, der sagte: Am interessantesten sind doch die Tracks, die keine eindeutigen Stimmungen haben, sondern die mischen. Die sagen: Hier kommt Traurigkeit mit Monumentalem. In diesem Fall würde ich es zumindest so, würde ich die Mischung so beschreiben. Es ist ein bisschen unglaublich, Charlie. Wir haben uns ja überhaupt nicht abgesprochen vor dieser Sendung. Aber tatsächlich haue ich
Nein.
jetzt den fünften Frankreich-Track in die Liste. Und
Weißt
zwar,
du was, Mirko? Sorry, ich habe auch überlegt, noch einen Track von Midnight in Paris reinzunehmen und ich bin so froh, dass ich es nicht
nein.
gemacht habe.
Nein, das hätte es doch
Das
perfekt
wär's.
gemacht.
Ne, ich habe einen ganz anderen tollen Track gleich.
Es ist aber vielleicht am Ende doch gar kein so großer Zufall, weil tatsächlich ich hatte auch noch einen weiteren französischen Track aus Leon der Profi kurz considered. Ich würde schon sagen, Franzosen, Französinnen haben irgendwie schon auch ein Gespür für das Nachtschwärmerische. Doch ich glaube, zumindest was die Filme angeht, und jetzt in diesem Fall sprechen wir über ein französisches Videospiel, das sehr, sehr nachtschwärmerisch ist. Ja, ist es schon irgendwie so ein bisschen in der französischen Film-DNA, würde ich sagen. Oder jetzt auch Videospiel-DNA. Wir sprechen über ein Spiel aus dem Jahre 2005. Es war lange Zeit mein Videospiel. Es ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, Splinter Cell. Das war die Ubisoft Stealth-Reihe, die immer so ein bisschen parallel zu Metal Gear Solid lief und immer inhaltlich ein bisschen uninteressanter war, aber gameplaymäßig sehr, sehr spaßig und interessant. Und spielt eben auch die meiste Zeit bei Nacht. Man schleicht sich in irgendwelche Firmengebäude, in irgendwelche Shopping-Malls, in Villen und Privatanwesen. Und ich finde, das Schleichen und dass man darf eigentlich gerade nicht hier sein, ist etwas, das zur Nacht sowieso passt. Es gibt diese Orte, zum Beispiel, wenn du mal in deiner Grundschule warst nachts. Oder mal nachts in der Shopping Mall, wo alle Geschäfte zu sind, da spürt man so richtig, wie der Ort sich so eigentlich gegen deine Anwesenheit wehrt und sagt, du solltest eigentlich nicht hier sein. Gut, für dich fühlt es sich vielleicht so an, als würde dir die Welt gehören nach deinem Intro-Monolog. Aber mir gibt es
Ja.
immer das Gefühl, so eine Seite zu sehen von einem Ort, dafür ist der eigentlich nicht gemacht. So, das sollte ich nicht sehen, das ist was Verbotenes, was Geheimes. Und genau dieses Gefühl hat Splinter Cell Chaos Theory mir damals gegeben. Und das kombiniert sich mit einem ganz, ganz interessanten Soundtrack des brasilianischen Künstlers Amon Tobin, der so sehr in die Richtung Drum and Bass geht. Und das liebe ich ja sowieso. Ich gebe dir jetzt die Wahl. Möchtest du jetzt eher was dich so richtig aufputscht? Oder willst du so die Lobbymusik eher, die dich jetzt so ambient-mäßig vielleicht schon so ein bisschen in den Schlaf dudelt, kurz vor dem Finale der Sendung?
Nee, wir machen jetzt mal Aufputsch. Ich finde, wir haben jetzt auch viel
Aufputsch.
so mäandert in ja, unruhigen, aber dennoch moody Gewässern. Jetzt können wir auch noch mal ein bisschen Energie loslassen und
Gut,
freisetzen.
gut, gut, du hast ja recht. Dann hören wir jetzt den Track Kokubo Sosho Stealth.
Ja, das ist für mich wieder so ein typischer Soundtrack für so Stealth-Videospiele, weil da wirklich nochmal mit jedem Gerät gerasselt wird ins Mikrofon und hier nochmal so ein Klappern und dann ein Geräusch, weil du hast es gerade schon so ein bisschen erklärt, ne? Bei Stealth-Videospielen geht es ja vor allem darum, nicht entdeckt zu werden und nach langsam die Gegner zu beseitigen, die in einem gewissen Raum, in einem gewissen Level oder in einer Welt auf einen warten und die einen in 0, nichts ganz gut zerschooten könnten. Und deswegen schleicht man sich da drumherum und macht das alles so ein bisschen sneaky. Und da kommt es natürlich auf jedes Geräusch und jede Bewegung oft an. Und man möchte nicht irgendwie überrascht werden. Und wenn man dann die ganze Zeit Musik hat, die natürlich selber so ganz viele Geräusche einspielt. Ich habe auch letztens noch mal die alten Resident Evil Spiele durchgespielt. Gut, das ist jetzt Survival Horror, kein Stealth, aber auch da gibt es so im Soundtrack, das ist auch im Horrorbereich ganz typisch, immer wieder so Momente, wo man denkt, oh, da ist jetzt irgendwie gerade eine Tür auf und zugegangen oder so, und man ist so ganz hektisch panisch und ah, oh Gott, jetzt ist irgendwie doch noch ein Gegner hier um die Ecke. Aber dann war es nur der Soundtrack. Und nach der dritten Wiederholung checkt man es dann auch. Aber erstmal ist man die ganze Zeit angespannt. Und so ein gutes Gefühl gibt einem der Track, selbst wenn man das Spiel durchschaut hat, dann auch nicht.
Außer natürlich die legendären Safe Room Themes. Also nichts kann mich besser in den Schlaf wiegeln als so ein Resident Evil Safe Room Theme. Das hier wiederum würde ich jetzt zum Schlafen gehen, glaube ich, auch nicht hören. Du hast es gerade schon gesagt, da rasselt alles, was geht. Also jetzt, wo ich es gerade noch mal gehört habe, auch so konzentriert, dachte ich, es ist auch ein unfassbar voller Track. Einfach
Ja.
voll mit Layers und Spuren, also mindestens 15 oder so von ja irgendwelchen Synthesizern, irgendwelchen Samples, dann wird da irgendwie noch ein Klavierkasten zugehauen oder sowas.
Ja.
Da kommt der Drum and Bass noch oben drauf. Also ich sehe mich schon auch cool mit den Händen in den Jackentaschen so durch eine dunkle Straße laufen dabei.
Ja.
Das gibt mir dann schon so ein Gefühl von sneaky, I'm on a mission.
Ja.
Aber ja, das ist für mich so ein Aufputsch-Track. Auch so ein, ja, wir sind wieder im Bereich des Stress-Tracks, ja. Aber ich bin irgendwie, ich weiß nicht, Drum and Bass gibt mir immer so ein, ich weiß nicht, empowerndes Gefühl, möchte ich sagen. Aus den Schatten, weißt du?
Ja, voll. Kann ich total verstehen. Und ich glaube, das ist ein super Track dafür, wenn man du so nachts unterwegs bist und irgendwie. Keine Ahnung, selbst wenn du einfach nur in einer Tram sitzt und auf dem Weg bist zu einer Party oder so, es fühlt sich gleich 100-mal aufregender an, diese Fahrt in der Tram. Ja, voll, kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es, also, was da alles aufgefahren wird, ich finde es auch schon lustig, weil ich mir immer die ganze Zeit vorstellen muss, weil ja die Produzierenden irgendwie im Studio sitzen und wirklich dann irgendwie rumfragen, wer hat noch irgendein Objekt, auf das wir draufhauen können, mit dem wir irgendein Geräusch machen können. Und dann wird hier nochmal das Klavier eingefahren, damit man das zuklappen kann und alles. Das muss auch so einen Heidenspaß machen in der Produktion, da irgendwie all diese Geräusche aufzunehmen und einzuweben. Das ist wirklich, wirklich auch spaßig zum Zuhören. Und gleichzeitig hat man aber auch immer die ganze Zeit dieses Alarmierende, was nochmal so richtig den Stress reinbringt, ne? Also man hat ja die ganze Zeit diese Stimme, die man da im Hintergrund hört, die auch irgendwie so ein bisschen so redet wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Droide aus Star Wars, so hört sich das an, aber so ein bisschen verduschelt. Und es hat sowas, ne, da ist gerade irgendein Alarm losgegangen und jetzt muss man entkommen. Und irgendwie ist es schon so hier alle Einheiten auf Deck C vom, keine Ahnung, Sternzerstörer oder so. Weil hier ist ja gerade wieder ein Jedi und macht Radau. In dem Fall ist es natürlich so ein Agentending. Ich weiß nicht,
Wann
irgendwie
Drum
hat
und
diese.
Bass im Star Wars Universum? Ja.
Ja, es wird Zeit. Leider gibt es ja nicht Andor Staffel 3. Die haben ja schon einen super Track in Staffel 2
Ja.
gehabt. Vielleicht wäre es da gekommen. Naja. Aber ja, Ich hatte nur gerade diese Robo-Assoziation wegen dem Klang der Stimme. Ansonsten hat er nicht unbedingt was Sci-Fi-haftes. Aber ja.
Naja, also Splinter Cell ist schon auch so eine Reihe, wo es immer so ganz viel um technische Gadgets und Spielereien geht. So vor jeder Mission, eigentlich so typisch Mission Impossible-mäßig, kommt dann nochmal das Briefing rein und die sagen, wir haben für dich jetzt nochmal eine neue Brille und damit kannst du dies, das, bla. Hat Metal Gear Solid ja auch. Also ich glaube, so eine Technik-Faszination gehört zum Stealth-Genre ja auch irgendwie dazu. Und zu dem, was du gerade sagtest, es muss so viel Spaß machen und der Track ist so, was haben wir noch rumstehen, was packen wir noch rein? Lustigerweise steht auf der Wikipedia-Seite von Amon Tobin, er ist ein brasilianischer Musiker und DJ, der für seine Klanggebäude aus Jazz, Samba und Drum and Bass Fragmenten bekannt ist. Also es heißt schon gar nicht mehr Songs oder so oder Tracks, es sind Klanggebäude. Und ich finde, das passt irgendwie. Also es klingt wie ein extrem hochstockiges Haus mit einfach unfassbar vielen Leveln, Ebenen. Vielleicht könnte man auch zwei kicken oder so, vielleicht würde es ein bisschen weniger auch tun, aber es ist auf jeden Fall extrem vollgestellt, dieses Klanggebäude.
Ja, total. Es ist total vollgestellt mit ganz vielen verschiedenen. Weiß nicht, ich stelle mir halt die ganze Zeit vor, es ist so ein Wolkenkratzer-Bürogebäude. Weil man ist ja
Ja,
immer
ja,
da
ja.
und da sind dann immer irgendwelche Schreibtische hinter denen man sich noch her sneaken kann. Und all diese Schreibtische sind auch super unordentlich. Natürlich, da fliegt die ganze Zeit irgendwelche Papiere und Dokumente rum, niemand hat da Ordnung gehalten, aber wenn du dann einmal einbrichst, dann muss auf einmal Ordnung sein und die Sicherheit ist total zur Stelle. Also immer diese Doppelmoral. Aber ja, ich habe Splinter Cell, um ehrlich zu sein, nur auf dem Nintendo DS mal in einer Version gespielt. Ich hatte leider zu
Ach du
dem ganz
liebe Güte.
normalen, ja, es gab mal irgendwie so ein Spin-off für ein DS. Ich hatte zu der normalen Version leider keinen Zugang. Ich weiß aber noch, dass ich das richtig geil fand. Aber das ist auch eine leider sehr verschwommene Kindheitserinnerung. Sollte ich auf jeden Fall mal wieder reinschauen.
Ist auch sehr gut gealtert, würde ich sagen.
Weißt du, was auch
So,
gut
und
gealtert ist,
jetzt,
Mirko?
ja, ich wollte genau das Gleiche gerade sagen, Charlie, aber ich weiß es ja ehrlich gesagt gar nicht. Also, sag du es mir.
Ja, wobei man muss sagen, es gibt, wenn ich die Simpsons sage, dann gibt es wahrscheinlich viele Leute, die absolut komplett dem absprechen würden, dass die Simpsons gut gealtert sind, wenn man sich anschaut, wie die letzten Staffeln der Serie so ankommen. Aber was gut gealtert ist, ist die Simpsons der Film. Ich finde den ganz, ganz toll. Und es gibt vor allem eine Szene, die ich ganz, ganz toll finde. Eine Szene, bei der ich schon überlegt habe, ob ich sie in unsere Folge 4 Hashtag Weinen mit reinbringe. Ich finde es toll, dass wir immer so unsere Folgen cross-referenzen. Wir brauchen bald eine Rausch-Wiki,
Ja,
um dem zu folgen.
würde ich sagen.
Es ist der Song Way Long to Be Close to You von den Carpenters.
Nein, ach, süß. Okay, gut,
Ja.
gut. Ja,
Und
why
den
not?
hören wir jetzt und dann sage ich gleich mehr dazu.
Close to you.
Wunderschön,
Ja,
Mirko.
einfach ein guter Song, ja. Also, ich finde ihn jetzt nicht. Ich denke nicht sofort an Nacht, wenn ich ihn höre. Ich denke eher an die Carpenters in ihren tollen Leinen-Outfits und ihren lang wallenden Haaren und natürlich auch an den Simpsons-Film und wie diese Eisscholle auseinanderbricht, auf der Homer drauf sitzt. Das ist eigentlich so die ikonische oder das ikonische Bild, das ich da so im Kopf habe. Aber ich bin voll gespannt, deine Assoziation dazu jetzt zu erfahren. Und ich glaube, ich habe das auch schon in mehreren Filmen. Also es ist schon immer auch so dieser Heartbreak-Wendepunkt-Song in Filmen und Serien. Ja, erklär's mir. Worum geht's?
Ja, worum geht's? Sage ich erstmal kurz zum Simpsons-Film für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Die US-Regierung will aufgrund von einer enormen Umweltverschmutzung, aufgrund eines Schweins von Homer Simpson, Springfield erst einsperren und abkapseln und anschließend zerbomben. As you do. Und Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie entkommen dem Ganzen aber nach Kanada. Und bis sich dann Marge, Bart, Lisa und Maggie entscheiden, okay, wir wollen doch nicht, dass hier unsere Heimat zerbombt wird und alle da sterben. Wir reisen mal zurück und wollen das verhindern. Und Homer legt sich aber hin und sagt, nee, kein Bock. Bis dann der Moment kommt, in dem er irgendwann nach Hause kommt und Marge ein Video auf einer Videokassette für ihn aufgenommen hat und ihm sagt, wir sind abgehauen und um dir zu zeigen, wie ernst es ist, habe ich mit dieser Nachricht das Hochzeitsvideo überspielt. Das ist die Videokassette von deren Hochzeit. Und dann sehen wir, wie beide zusammen anschließend an die Nachricht auf ihrer Hochzeit tanzen und dieser Track läuft darunter. Und es ist so... Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum ich da so viel mit diesen beiden Figuren, Homer und Marge Simpson, verbinde, dass mich das so mitnimmt. Aber dieser Moment trifft mich jedes Mal. Und ich könnte jedes Mal anfangen zu weinen, wenn dieser Song ertönt. Und gleichzeitig verbinde ich ihn insofern mit der Nacht, als dass es natürlich die Hochzeitsnacht ist, in der es da läuft bei Homer und Marge Simpson. Und trotzdem würde ich aber auch sagen, ich wollte irgendwie noch, nachdem ich jetzt mit diesem das Porträt einer jungen Frau in Flammen-Song auch so ein bisschen was Beschwörerisches hatte und mit diesem Synthi-Song von ich habe meinen Körper verloren, so was Bedrohliches hatte, einfach so ein bisschen nochmal was Loungiges mit reinbringen. Und ich finde, das ist ein Song, zu dem du gut tanzen kannst. Den kann ich mir super in so Bar-Lounge-Atmosphäre vorstellen. Und es ist ein Song, der wieder emotional sehr viel für mich zusammenbringt. Denn ich kann den super hören, wenn ich nach einem Date oder nach einer Party nach Hause gehe und mich verliebt fühle. Ich finde, es ist nicht nur ein Herzschmerz-Song eigentlich. Ich finde, der balanciert da sehr gut auch wieder in so einem Zwischenraum, dass man textlich, das macht alles total Sinn. Es ist einfach ein anhimmelnder Track mit voller Liebe gegenüber einer Person, ob die erwidert wird oder nicht, wird offen gelassen. Es ist aber auch total der Herzschmerz-Track. Eigentlich ist es ein bisschen schade, dass man ihn vor allem aus so Herzschmerz-Kontexten kennt, weil ich glaube, er funktioniert eigentlich auch andersrum. Und es ist für mich der perfekte, man geht nach einem Date nach Hause und oder vielleicht auch nach einer Abfuhr nach Hause und das lief nicht gut, Track. Und der Track ist für einen da und Way Long to be Close to You von den Carpenters, der fängt dich auf. Der bleibt bei dir, ja.
Ja, schön gesagt. Ja, fühle ich auch. Es ist auch irgendwie so ein Bett. Also dahingehend passt es vielleicht dann doch auch zur Nacht. Oder so ein großes Kissen oder so.
Ja.
Sehr, sehr flauschiger. Nee, nicht flauschig, doch. Ja, doch irgendwie, ja, doch. Ich finde, das ist was, wo man sich schon so, wo man so drin versinken kann. So eine große weiße Decke, wo man so drin einsinkt. Ja, doch, fühle ich.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, den so tagsüber im Sonnenschein zu hören. Das ist für mich ein Track, der irgendwie Dunkelheit braucht. Aber vielleicht geht es auch nur mir so. Aber für mich ist das wirklich so, der macht nur abends Sinn. Das fühle ich ganz stark.
Ja. Why do birds suddenly, nein, appear? Das ist eigentlich schon tagsüber so.
Ja. Nee, aber es geht ja darum, dass birds appear bei der Person, die man liebt, aber das heißt ja nicht, dass das Ganze am Tag stattfindet, sondern es ist ja alles so verträumt. Auch dieses Träumerische im Text, Mirko, das ist für mich der Heimweg nach Haus nachts. Ja, ganz klar.
Ja, okay. Also für mich ist es eher, sehe ich dann schon so wie so die Sonne so zwischen Wolken, so zum ersten Mal die Wolkendecke geht auf und dann strahlt sich das an und so. Also für mich ist es schon sehr wallender irgendwie, lichtdurchfluteter Track, würde ich sagen. Aber das ist interessant von dir, diese gegensätzliche Assoziation zu hören. Und Simpsons Film ist sowieso cool. Ich glaube, was mich daran auch so mitgenommen hat damals, was heißt mitgenommen, aber ich fand es immer irgendwie verstörend, aber auch emotional, wenn aus so einer Serie, die eigentlich so eine Formatstarre hat, wie die Simpsons, wo die Charaktere immer gleich sind, niemals älter werden, auch im SpongeBob-Film zum Beispiel, wenn dann aber tatsächlich etwas Dramatisches passiert, weil in einem Film kann man es ja nicht so erzählen wie in der Serie, die einfach nach jeder vertikalen Episode sich resettet und alle sind wieder wie vorher. Und dass Homer und Marge dann tatsächlich mal so einen Streit haben, dass diese Familie auseinanderbricht, dass Homer und Bart sich auch als Vater und Sohn dort irgendwie näher kommen, das ist dann irgendwie ganz verstörend, weil man denkt, ja, aber das eigentlich passiert doch da nie was. Da stirbt ja
Ja.
sogar jemand im Simpsons-Film, Dr. Hibbert, wenn ich mich richtig dran erinnere. Das fand ich irgendwie ganz, ich weiß nicht, das ist eine Konstante im Leben, die immer gleich bleibt und plötzlich sich dann aber verändert im Kino. Das war irgendwie komisch für mich,
Ja.
aber hat mir auch was gegeben.
Ja, Mensch, okay. Aber hey, wenn das für dich ein Track ist, bei dem schon so langsam die Sonne reinkommt, ist das ja vielleicht ein ganz guter Endpunkt für unsere heutige Folge, denn die Nacht hat jetzt langsam ihr Ende und wir gehen rüber in den Rauschmeißer, nicht wahr?
Ja, und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung, denn es ist ein Track zum Ende der Nacht. Man hat die ganze Zeit durchgefeiert, also in deinem Fall, ich habe geschlafen vielleicht einfach, und plötzlich geht schon die Sonne auf und man verlässt den Club und sieht da so die ersten Sonnenstrahlen und hat irgendwie das Gefühl, there's more to life than this. Das ist nämlich auch der Name dieses Björk-Songs. Obwohl jetzt, wo ich es gerade so ausspreche, eigentlich finde ich, dass das mit dem Gefühl dieses Songs gar nicht so übereinstimmt. Also, es ist ein sehr interessanter Track. Er ist von Björk, es ist von ihrem Album Debüt. Und man hört lautmalerisch, fast wie ein Hörspiel in diesem Song, wie Björk den Club verlässt, in dem der Song läuft, den wir gleich hören. Und dann draußen auf der Straße steht und irgendwie den Hafen sieht und denkt, ich will jetzt zum Bäcker und der Tag geht los und ich muss jetzt irgendwie was machen. Es ist dann andererseits irgendwie auch eine Geringschätzung für den Club und fürs Tanzen, das verstehe ich dann nicht so ganz und passt eigentlich gar nicht zu diesem Momentum-Gefühl des Tracks. Aber vielleicht lasse ich mich jetzt auch beim nochmaligen Hören davon überzeugen. Es ist auf jeden Fall ein Track, der eine durchtanzte Nacht beendet und einen neuen Tag startet. Und das brauchen wir jetzt nach dieser Nachtsendung. Ich hoffe, ihr hört jetzt diese Folge gerade nicht beim Einschlafen, denn dieser Track wird euch definitiv wieder aufwecken. Ich fand, das war wieder eine sehr, sehr schöne Sendung, Charlie. Ich habe mich sehr gerne mit dir in die Nacht geschwärmt und ja, wecke uns jetzt auf oder beende diese Nacht mit dem Morgengrauen, mit dem Track There's More to Life Than This von Björk. Ein ja, ein ganz besonderer Track. Viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.